Ich weiß gar nicht, wie es Ihnen so geht an so einem müden Tag, wo es stürmt. Vielleicht gibt es einige, die auch Kreislaufbeschwerden haben, wenn dann der Sturm und der Regen kommt. Vielleicht kann ich Ihnen vorweg eine kleine Hilfe sein. In meiner Bibel liegt so ein kleiner Zettel aus einer Kirchenordnung des 16. Jahrhunderts. Man glaubt ja gar nicht, wie aktuell so etwas sein kann, auch heute noch. Da heißt es, wenn einer schläft, also es könnte ja sein, dass das passiert, ja, ist bei dem Paulus ja schon passiert. Und Ihr Vorsitzender heißt ja auch so, aber ist heute Morgen nicht dran. Also, wenn einer schläft, sollen die Benachbarten auf beiden Seiten ihn von dem Schlaf erwecken. Das ist die Aufgabe Nummer eins, wenn das passieren sollte. Und in Unterlassung dessen, wenn nämlich der Schlafende schnarcht und mit dem Kopf und Leib hin und her wanket, jeder gleicher Gestalt 3 Albus zur Straf geben. Wir machen das heute natürlich in D-Mark.
Was ist das?
Geld. Albus ist Geld, altes Geld, und das machen wir heute in D-Mark natürlich. Euro haben wir ja noch nicht. Damit aber einer sich des Schlafens desto besser enthalten könne, soll derselbe, den der Schlaf ankommen will, sich aufrichten und der Predigt stehen zuhören. Also das dürfen Sie gerne machen. Wenn Sie das tun, heute werde ich das nicht als Protest, sondern nur als Ausdruck, dass Sie mit mir bleiben wollen und bei mir bleiben wollen. Und dass wir miteinander dann eine gesegnete und hoffentlich auch wache Bibelarbeit haben werden. Neue Kraft für Gemeindebaumitarbeiter. Ich habe mich erst gefragt, ist es nötig, neue Kraft? Dann habe ich mich besonnen, dass das mir selber oft gut getan hat, auf den Tagungen neue Kraft zu bekommen. Und dann habe ich mir überlegt, was denn neue Kraft für Mitarbeiter am Bau des Reiches Gottes sein könnte, und habe manche Gedanken gehabt, die ich auch wieder verworfen habe. Zum Beispiel habe ich gedacht, wie man erfüllt sein kann mit dem Heiligen Geist und wie man es werden kann und dass das die Kraft wäre. Dann hätte ich eine Bibelarbeit gemacht über Epheser 5, über diese Verse, werdet voll Geistes, und die folgenden Verse wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Dann habe ich das wieder verworfen und habe eigentlich mir so vorgestellt, dass es uns so gehen könnte wie diesen Leuten hier, die irgendwo angelegt haben am Gemeindeschiff, und irgendwo einer, der ist da rausgefahren, um so ein bisschen Fische zu fangen im Reiche Gottes. Wir sollen ja Menschenfischer sein. Und die anderen haben ihre Pfanne schon bereit und sagen, lass die Fische doch von selbst kommen, die werden schon von selbst in die Pfanne springen. Und wir haben keine Kraft mehr, hinauszufahren. Und wir wollen ja neue Kraft bekommen, um hinauszugehen in diese Welt. Und ich möchte das heute Morgen anhand einer Bibelarbeit deutlich machen, damit wir neue Kraft bekommen. Motivation und Ermutigung am Gemeindeaufbau am Beispiel Nehemias. Bin auf dieses alttestamentliche Beispiel wieder gekommen. Ich weiß nicht, ob das nicht noch ein bisschen schärfer geht. So, vielleicht noch ein bisschen besser. So, dass wir mit neuer Kraft hinausgehen können. Ich hoffe, Sie haben Ihre Bibeln alle dabei, denn es wird ja auch um Bibeln gehen. Und Bibelarbeit soll es ja sein. Ja, wenn es um Motivation und Ermutigung am Gemeindebau geht, hat uns Nehemia Entscheidendes zu sagen, auch wenn wir in einer ganz anderen Zeit heute leben. Es gibt Grundzüge des Gemeindeaufbaus, die zu allen Zeiten ihre Gültigkeit haben und behalten. Machen wir uns zunächst ein wenig den geschichtlichen Hintergrund bekannt und vertraut, um den es hier geht. Das jüdische Volk lebte damals zur Zeit Nehemias im sogenannten Zweistromland, also zwischen Euphrat und Tigris in der Region Babylon. Das wissen wir alle. Dorthin war es nach der Einnahme des Landes durch die Babylonier schließlich, es gab ja mehrere Wegführungen, wie Sie wissen, im Jahre 587-86 deportiert worden. Dann 539 vor Christus wurde die Macht Babylons durch den König Cyrus aus Persien gebrochen. Und dieser neue, starke Mann im Reich ermutigte 538, also schon ein Jahr nach seiner Machtübernahme, die Juden in ihre Heimat zurückzukehren. Und rund 50.000 Juden ließen sich dann zur Rückkehr bewegen. Sie zogen vor allem in die Gegend von Jerusalem und begannen, den zerstörten Tempel wieder aufzubauen. Aber dann gab es Widerstand, wie wir das auch kennen aus unserer gemeindlichen Umgebung. Widerstand der Ansiedler in der Region um Jerusalem, und der war so stark, dass die Juden die Arbeit wieder aufgeben mussten. Etwa 16 Jahre später berief Gott zwei Männer, Haggai und Zacharja, die den Tempelbau vollendeten. Aber die Stadtmauern Jerusalems waren nach wie vor ein einziger Trümmerhaufen. Und das Volk musste weiter in Angst und Schande leben. Und es war dem dauerhaften Spott und den Übergriffen der heidnischen Siedler schutzlos ausgeliefert. Und in dieser kritischen Lage um das Jahr 445 vor Christus erweckte Gott Nehemia. Nehemia, ein hoher jüdischer Staatsbeamter am persischen Hof in Susa. Und die Not der zerfallenen Stadt Gottes legte sich Nehemia schwer aufs Herz. Und er war so betroffen, dass er seine hohe Stellung aufgab, um sein Leben für den Wiederaufbau der Gottesstadt einzusetzen. Und wie geschah das? Welche Prinzipien können wir für den Gemeindeaufbau von Nehemia lernen? Darum soll es gehen in dieser Bibelarbeit. Wir wollen lernen heute Morgen in drei Arbeitsschritten. Das erste: Informationen einholen und die Situation zutreffend einschätzen. Bitte Sie einfach, Ihre Bibel zur Hand zu nehmen und diese Texte mal zu lesen. Vielleicht können wir das miteinander tun, mal so ein bisschen abwechselnd. Wer liest uns mal diese Einleitung, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, und dann jemand anders, Kapitel 2, Vers 11 bis 15. Wer tut's einfach mal?
Vers 1 bis 3. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachalias. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda, und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge.
Ja, jetzt Kapitel 2, 11 bis 15.
Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, wachte ich mich in der Nacht auf mit wenigen Männern mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Tal hinaus, bei Nacht und am Brackenfeld vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder ein.
Ja, vielen Dank. Bis dahin zunächst einmal. Also der erste Arbeitsschritt, Informationen einholen und die Situation zutreffend einschätzen. Bevor sich Nehemia an die Arbeit machte, ließ er sich informieren über die Stadt und über das ganze Umfeld der Stadt, in dem der Wiederaufbau beginnen sollte. Ohne Information ist auch im Reiche Gottes keine effektive Arbeit möglich. Denken wir an eine Parallele aus dem Alten Testament, 4. Mose Kapitel 13. Bevor das Volk Israel nach Kanaan einmarschierte, hat es Kundschafter ausgesandt, und die mussten dieses Land erkunden, Informationen aufnehmen, Informationen verarbeiten, auch Ängste verarbeiten mit der Hilfe Gottes. Das Ziel Gottes aber für Nehemia war ganz klar: Das Volk Gottes wollte Gott als Brückenkopf seines Reiches in dieser Welt gebrauchen. Ziel Gottes. In ihm sollte die Herrschaft Gottes deutlich werden zu einem Orientierungspunkt für die anderen Völker. Es sollte die Liebe Gottes in die Welt hinausstrahlen und seinen Namen in der heidnischen Umgebung klare Zielbeschreibung, klare Zielvorstellung. Zur Zeit Nehemias aber war das Volk Gottes davon weit entfernt. Gottes Bestimmung und Auftrag auszuführen lag gar nicht in dieser resignierenden Haltung des Volkes Gottes. Von der Herrlichkeit Gottes war nichts mehr zu sehen. Durch eigenes Verschulden war dieses Volk kein Zeugnis mehr für die Welt. Wir alle, wenn ich das so ein bisschen schildere, wie viele Parallelen es oft zu unseren Situationen in den Gemeinden heute gibt. Und das Volk war von den Wegen Gottes abgewichen und hatte sich selbst manövriert und unbrauchbar gemacht. Und die Mauern der Gottesstadt lagen in Trümmern. Jerusalem war der Erosion ausgesetzt, die Witterungseinflüsse gingen nicht spurlos vorüber und Jerusalem war ein Spielball der feindlichen Mächte. Man spottete, man machte Witze über die Stadt und ihre Bewohner und keinerlei geistlichen Impulse gingen mehr vom Volke Gottes der damaligen Zeit aus. Merken wir, dass wir Ermutigung bekommen, wenn wir schon sehen, wenn wir manchmal mit unseren Arbeiten da niederliegen, dass es sowas in der Geschichte immer wieder gegeben hat? Ein Vergleich mit unserer heutigen Situation drängt sich auf. Eine Arbeitsgruppe der Welt hat folgende weltweite Trends festgestellt, die erhebliche Auswirkungen haben werden auf den Gemeindebau in der Gegenwart und in der Zukunft. Diese aktuellen Trends wollen wir einfach einmal ein wenig zur Kenntnis nehmen, die diese Arbeitsgruppe der weltweiten evangelischen Allianz herausgearbeitet hat. Auf wirtschaftlichem Gebiet. Man hat gesagt, um jetzt diese Brücke zu unserer Zeit zu schlagen, die wirtschaftliche Ungleichheit zwischen den Armen und Reichen innerhalb der verschiedenen Völker nimmt zu. Auch in den westlichen Ländern verstärkt sich das wirtschaftliche Gefälle Nord-Süd. Etwa ein Drittel der Weltbevölkerung heute lebt in Armut. Der Norden mit nur einem Viertel der Weltbevölkerung verfügt aber über 4/5 des Welteinkommens, während in Asien im Süden inklusive China 3/4 der Bevölkerung sich befindet und nur von 1/5 des Welteinkommens leben muss. Und auch die Schuldenprobleme werden immer bedrängender. Sozialpolitisch gesehen, es ist eine ganz starke Globalisierung heute festzustellen. Hochentwickelte Technisierung und multinationale Unternehmer tragen dazu bei, dass sich ein gleichartiger Lebensstil über viele Grenzen hinweg entwickelt, immer mehr. Ganz interessant zu beobachten. Als Gegenreaktion lässt sich wieder, man würde das mit einem Fremdwort nennen, eine starke Segmentierung feststellen, zum Beispiel. Ethnische Minderheiten wollen ihre Selbstständigkeit wieder. Denken wir an die Gussstaaten, denken wir an Jugoslawien, denken wir an die Basken in Spanien, in Irland, wie die Kämpfe dort sich bewegen. Und so macht sich der Widerstand gleichzeitig gegen die Einheitsbestrebungen aller Art in einem zunehmenden Individualismus bemerkbar. Schauen wir uns das technologisch an. Viele technologische Veränderungen beeinflussen unser Leben und die ganze Gesellschaft. Und wir werden ständig herausgefordert zu neuen ethischen Fragestellungen, die aus der modernen Technologie hervorgehen, zum Beispiel Gentechnologie. Wie groß ist dort der Informationsbedarf und der Entscheidungsbedarf in unserer Zeit? Demografisch gesehen, die Verstädterung nimmt rasant zu. Im Jahr 2000 werden 75% aller Einwohner in Lateinamerika und 80% in Ostasien in Großstädten leben. Auch bei uns ist ein Drang hin zu den Großstädten. Und diese Großstädte, so sehr sagen uns die Erhebungen, werden nicht überaltern, sondern gerade in der zweiten und dritten Welt wird es eine überwiegend junge Bevölkerung sein, im Gegensatz zu uns. Interessante Perspektiven, umweltpolitisch gesehen. Der Zustand des Planeten Erde wird ständig diskutiert, ist ein weltumspannendes Problem. Es gibt eine allgemeine Übereinstimmung, dass der zerstörende Einfluss, den die Menschheit auf viele Teile der Schöpfung ausübt, zu einer Umweltkrise gewaltigen Ausmaßes führen wird. Wenn wir das übrigens nochmal zu diesem Punkt demografisch und dieser Verstädterung, da beobachtet man auch den Zerfall der Familie und der Gesellschaft. Und das merken wir ja auch in unserem Land unwahrscheinlich deutlich. Die Ehe scheint für viele überholt zu sein, jedenfalls in dem Sinn einer lebenslangen Bindung an einen einzigen Partner. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind vor allem die Kinder, wie man das immer wieder sehen kann. Religiös gesehen, das 20. Jahrhundert hat nicht nur ein Aussterben religiöser Bewegungen gebracht, das ist die eine Seite, die gibt's auch, sondern an vielen Stellen genau das Gegenteil. Im religiösen Spektrum stellen wir Wiederbelebung heute fest. Und zu diesen religiösen Trends gehören zum Beispiel ein spirituelles Wiederaufleben und die damit verbundenen Machtkämpfe. Ich nenne nur ein paar Stichworte. New Age, die Großreligionen wie den Islam, den Buddhismus und den Spiritismus. Schauen wir uns nur die Diskussionen zurzeit in unserem Land an. Was im Blick auf den Islam und den Muizim-Ruf, den Bau von den islamischen Gotteshäusern, den Moscheen und so weiter, dort diskutiert wird. Gleichzeitig sehen wir einen Pluralismus. Im Gegensatz zur Einzigartigkeit Jesu Christi, das darf man hier heute eigentlich gar nicht mehr sagen. Wir hatten einen Fernsehgottesdienst in unserer Gemeindeübertragung im ZDF und ich hatte mir den Absolutheitsanspruch Jesu rausgesucht als Thema, Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mir war klar, das würde etwas an Diskussionen auslösen, aber so heftig, wie das dann kam in den ganzen Vorbereitungen, man muss ja ein Drehbuch schreiben und muss es Wort für Wort ausarbeiten, alle Zwischenbemerkungen müssen auch Wort für Wort eingereicht werden und die gehen durch die Redaktionen vom ZDF, vom Kirchenfunk und der Kirchenfunk ist ja viel schlimmer als ZDF. Das habe ich auch dort wieder gemerkt und dann von diesen Absolutheitsanspruch, dieses Wort zu gebrauchen, wollte man mir verbieten. Dann darüber zu sprechen, wollte man mir verbieten. Am Schluss waren wir so weit, da habe ich den Leuten gesagt, also passt mal gut auf, jetzt haben wir so lange diskutiert über diese Frage, wenn ich über die Absolutheit Jesu Christi, der einzige Weg zu Gott zu sein, nicht predigen darf, fällt der Gottesdienst aus. Auf diese Spitze war es gekommen. Und naja, dann durfte es stattfinden. Aber so weit musste es erst kommen. Da sieht man mal, wie das ist, wenn dieser Pluralismus so weit geht. Das gibt wachsende Spannungen zu den Absolutheitsansprüchen. Und man nennt das ja immer ein bisschen diskriminierend. Das sind die Fundamentalisten, die das sagen. Ist ja ein ganz weit gefächertes Wort heute. Dann sind die vom Evangelium Unerreichten heute eine große Herausforderung. Die Zahl derer, die mit dem Evangelium zurzeit nicht erreicht werden, wächst jährlich um einige Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Auf den großen Missionskonferenzen hat man dann Computer stehen und dort wird angezeigt auf den Bildschirmen, wie die Weltbevölkerung wächst, während die Tagung stattfindet und wie viel mehr Menschen es gibt, die vom Evangelium nicht erreicht werden. Die Gottesfurcht schwindet immer mehr, man rechnet immer weniger mit dem, in Anführungsstrichen, Faktor Gott. Wenn es aber keinen Gott mehr gibt, dann ist auch alles erlaubt. Und die Bibel gilt immer weniger als Maßstab, Pluralismus ist eben angesagt. Und das hat Folgen. Ethische Richtlinien gelten nicht mehr. Das wird zum Beispiel deutlich an der Diskussion über den Ehebeginn. An der Diskussion über die Homosexualität und was innerkirchlich dort abläuft und diskutiert wird, ich denke, das haben wir alle zur Kenntnis genommen. Zu den Fragen um die Abtreibung und andere Fragen, die da sind. Pädagogische Maßstäbe geraten immer mehr ins Wanken. Das sind die Auswirkungen der antiautoritären Erziehung, des Neomarxismus, der Frankfurter Schule und andere Dinge. Wir leiden jetzt an diesen Langzeitfolgen. Wir haben heute auch in unseren Unterrichtsklassen in den Gemeinden die Kinder dieser Leute, die so groß geworden sind an den Universitäten, und jetzt ist die nächste Generation da. Und wir sehen, wie schwierig das ist in den Sonntagsschulen der Gemeinden, in den Jungscharen der Gemeinden, in den Unterrichtsklassen der Gemeinden, mit diesen Langzeitproblemen fertig zu werden. Dann im Sozialbereich, wo früher Christen an vorderster Front tätiger Liebe im Einsatz standen, und da ist ja ihr Werk nun gerade auch besonders zu nennen, hat der Staat und haben säkulare Organisationen ja mittlerweile schon viele Bereiche übernommen. Und folgende Tendenzen schlagen sich auch auf das Gemeindeleben nieder. Es gibt eine Emotionalisierung des Gemeindelebens heute. Viele Christen wagen kaum noch, auf der sachlich nüchternen Ebene zu argumentieren. Fakten sind heute für viele christliche Bewegungen immer weniger gefragt, sondern die emotionale Befindlichkeit, wie fühle ich mich? Und Wohlfühlen ist das große Wort heute. Man muss sich wohlfühlen. Nun, da ist ja immer was dran. Wir können nicht schwarz-weiß malen. Keiner geht in eine Gemeinde, um sich schlecht zu fühlen. Sondern wir wollen schon alle irgendwo ein Stückchen wohlfühlen. Das ist schon ein Grundbedürfnis der Menschen. Aber wenn das zum entscheidenden Kriterium wird, wo fühle ich mich wohl, haben wir schon längst die Basis verlassen. Das erschwert das Gespräch sehr häufig innerhalb der christlichen Szene. Dann dieses Toleranzdenken, die Frage nach der einen gültigen Wahrheit darf nach Überzeugung der Gesellschaft heute kaum noch gestellt werden. Es gibt doch nur noch Wahrheiten, aber die Wahrheit als solches soll es ja nicht mehr geben, angeblich. Die gültige Wahrheit gibt es nicht mehr. Wer sie dennoch reklamiert, macht sich gegen ein modernes Grundgesetz schuldig, das Grundgesetz der Toleranz. Toleranz ist heute ein großes Wort. Alles nebeneinander gültig stehen zu lassen. Nun ja, Nathan der Weise lässt grüßen mit der Ringparabel. Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise. Die Wahrheit gibt's nicht, sondern es gibt nur noch Wahrheiten. Dann Geschichtslosigkeit. Ist interessant, wie wenig heute noch Geschichte gekannt wird und Schlüsse aus der Geschichte gezogen werden. Wenn man mal heute Schüler befragt, was sie im Geschichtsunterricht noch gelernt haben, Abiturienten, ist erschreckend. Muss man mal machen, muss die mal einfach mal ein bisschen löchern, was sie von der Geschichte noch wissen. Was heute zählt, ist der gegenwärtige und augenblickliche Effekt und Erfolg. Und das gefährdet eine gesunde Kontinuität und verhindert Lernprozesse aus der Geschichte und macht anfällig für Moden aller Art und Herkunft. Dann gibt es eine Privatisierung und Individualisierung. Die Selbstverwirklichung ist ein Hauptmotto der westlichen Gesellschaften. Auch in der Gemeinde ist das spürbar, besonders im Bereich der Ethik und der verbindlichen Mitarbeit. Wenn Sie Menschen heute oft in Gemeinden ansprechen im Blick auf ethische Fragen und sagen, hier lebst du aber neben den Maßstäben der Bibel, dann kriegen Sie sehr häufig zu hören, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Und dann wird immer der Rückbezug auf das eigene Gewissen vorgenommen und der Maßstab des Wortes Gottes als allgemein verbindlicher Maßstab ist schon längst verlassen worden. Der Individualismus wird so weit getrieben, ich kann das verantworten. Ich bin nur mir verantwortlich. Selbstverwirklichung ist das im frommen Gewand und wir stehen mittendrin. Und diese Gemeinschaft und öffentliche Proklamation des Christentums geht immer weiter zurück durch die Folgen dieses Individualismus und dieser Privatisierung des Christentums. Große gemeinsame Aktionen der verschiedensten Gemeinden vor Ort sind heute nach meiner Beobachtung immer schwerer zustande zu bringen. Ich bin sehr dankbar, dass wir gerade die Aktion Outbreak hatten, diese Jugendevangelisation mit Theo Lehmann, und dass die Jugendkreise der verschiedensten Gemeinden gut zusammengearbeitet haben. Ich denke, du hast es auch beobachten können. Und das war eine gute Erfahrung, auch für die Allgemeinheit. Die Christen stehen zusammen für das Evangelium ein. Und solche Aktionen haben ihren wichtigen Stellenwert. Das Volk Gottes scheint angesichts dieser vielen Schwierigkeiten, und das ist die Parallele zu Nehemia, die vielen Schwierigkeiten in unserer Zeit, scheint wie gelähmt zu sein, weil die Gegenströmungen damals und heute so massiv auf das Volk Gottes einstürmen. Und das Volk Gottes steht in dieser großen Gefahr, von diesem gefährlichen Zeitgeist angesteckt zu werden und zu resignieren. Und dann kann man sich seiner kleinen Kraft vorrangig bewusst sein, wie es in einem Sendschreiben in Offenbarung Kapitel 3, 8 heißt, dass die Gemeinde sich schon bewusst ist, ich habe eine kleine Kraft, aber man sich in der kleinen Kraft nicht mehr der großen Kraft Gottes bewusst wird, die alles durchbrechen kann, was an Hindernissen da ist. Und das ist die entscheidende Ermutigung, die wir hier entdecken. Nehemia sieht die vielen Schwierigkeiten und wir haben jetzt einen Ausflug in unsere Zeit genommen und wir sehen die vielen Schwierigkeiten in unserer Zeit und jetzt sagen wir resignierend, wir haben eine kleine Kraft. Und Gott sagt, die Kraft des Heiligen Geistes ist da, diese Dynamis Gottes, dass du all diese Schwierigkeiten in der Kraft Gottes überwinden kannst. Du hast keinen Grund zur Resignation. Auch unserer Zeit, dem Volk Gottes unserer Zeit, gilt Nehemias Appell aus Kapitel 2, Vers 17. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött sind. Schön, der Satz, ne? Kommt, lasst uns ans Werk gehen, damit die Welt sieht, das Volk Gottes ist da und die Macht Gottes wird sichtbar und von den anderen auch wahrgenommen. Das zweite ist, die Absichten und Pläne Gottes kennenlernen und sich mit ihnen identifizieren. Das erste war ja nur die Bestandsaufnahme, die Analyse der ganzen Dinge. Und jetzt muss man ja, wenn man die Bestandsaufnahme gemacht hat und auch die vielen Dinge, die zur Resignation treiben wollen, ist es ja wichtig, dass wir sehen, was will denn Gott, trotz aller Schwierigkeiten? Und dass ich mich gleichschalte mit dem Willen Gottes und dann mutig ans Werk gehe. Lassen Sie uns wieder lesen miteinander. Wer liest mal Nehemia 1, Vers 4 bis 11 zunächst.
Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und zog leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels und sprach, ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich jetzt vor dir bete Tag und Nacht für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus, du deinem Knecht Mose gebotest und sprachst, wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich auch, wenn ihr versprengt werdet, bis an das Himmelsende euch doch von da sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Und ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und deine mächtige Hand.
Ja, bis Vers 11.
Ja. Ach ja, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen hörten. Und lass es deinem Knecht heute leben und gib ihm Gnade vor diesem Mann. Denn ich war des Königs Mundschenk.
Ja, vieles steht in diesem Text drin. Mir ist bei dem Durcharbeiten des Nehemia-Buches ganz neu vieles aufgegangen, was ich mir auch unterstrichen habe in meiner Bibel, zum Beispiel in Vers 6. Ich bekenne die Sünden der Israeliten, und dann sagt er nicht, die anderen begangen haben, sondern die wir begangen haben. Er schließt sich mit ein. Und dann noch weiter. Und ich und meines Vaters Haus haben auch gesündigt. Er kommt nicht von oben runter, sondern er kommt von unten auf der gleichen Ebene mit den anderen. Und das ist schon mal wichtig. Jetzt noch Kapitel 2, Vers 1 bis 10.
Im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artaxerxes, als Weinfrau stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König, und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig, mein? Du bist doch nicht krank. Das ist nichts, sondern sicher bewirkt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König: Der König liebe ewig. Sollte ich nicht traurig reinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern? Und wann wirst du wiederkommen? Und als dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit. Ich sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaf, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz geben zu Balken, für die Pforten der Burg, beim Tempel und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Und als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Der König hatte aber Hauptleute und Reiter mit mir gesandt. Als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdrosselten sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes tut.
Ja. Also, das Erste. Negative Tendenzen und menschliche Schwächen sind für Gottes Pläne keine Hindernisse. Er baut seine Stadt mit und durch Menschen so, dass ihm Ehre zukommt. Er hätte Jerusalem vorfabriziert vom Himmel herunterfahren lassen können, wie das neue Jerusalem. Hätte er ja alles machen können. Er wird auch auf die Menschen gar nicht angewiesen. Die hätten auch gar nicht bauen müssen. Er hätte es einfach vom Himmel runterfallen lassen können. Aber das entspricht nicht dem Plan Gottes für diese Epoche der Weltzeit. Er will den Menschen an seinem Werk beteiligen. Er will ihn gebrauchen, und zwar, neutestamentlich mal gesprochen, als lebendigen Stein, als lebendigen Baustein. 1. Petrus 2 und Epheser Kapitel 2. Oder im Sinne des 1. Korintherbriefes Kapitel 3 zu sprechen, als seine Mitarbeiter. Gott baut auch seine neutestamentliche Gemeinde so, indem er einzelne Menschen herausruft und seinem Volk hinzufügt. Gott fängt mit einem Menschen an, nämlich mit Nehemia. Dieses Werkzeug Gottes lässt sich eine Last auflegen von Gott, lässt sich verändern, lässt sich in Bewegung setzen, obwohl so viele Dinge dagegen sprechen. Als nächstes gewinnt er einige Verbündete. Nicht das ganze Volk gleich, könnt ihr Kapitel 2, Vers 12 nachlesen. Das sind einige Verbündete, die sich ebenfalls leidenschaftlich im Dienst für Gott einsetzen und sich ganz Gott verschreiben mit ihrem Leben. Und erst dann, nachdem er einzelne weitere gewonnen hat und sie sich ganz dem Herrn ausgeliefert haben, springt das Feuer über auf die Bewohner Jerusalems und auf einen großen Teil des Volkes Gottes. Schön zu sehen. Gott beginnt immer im Kleinen mit einzelnen Menschen. Und dann schlägt es Kreise, wie man einen Stein ins Wasser wirft. Wir alle kennen dieses Bild. Nach der Information über den Zustand der Gottesstadt protokolliert Nehemia in Kapitel 1, Vers 4. Als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia stürzt sich also nach den Informationen nicht sofort in Aktivitäten. Obwohl der geistliche Notstand riesengroß ist und nach sofortiger Abhilfe ruft, er zieht sich zunächst in die Stille zurück vor seinem Gott. Und hier wird er von der Leidenschaft Gottes in seinem Herzen angesteckt. Und er beginnt mit an dem Leid Gottes zu tragen. Er weint über die Verblendung seines Volkes und die Verunehrung Gottes. Er nennt die Schuld des Volkes Gottes beim Namen und stellt sich mit darunter und niemals darüber. Das ist wahre Buße. Und 3 Monate kämpft und ringt er vor Gott, bis er Licht bekommt über den weiteren Weg Gottes. Er lernt, Gottes Verheißungen neu zu sehen und ernst zu nehmen. Er fasst Mut zu einem hohen Glaubensziel, Kapitel 2, Vers 5 wird es uns ja gesagt, und geht schließlich erwartungsvoll nach diesem inneren Prozess an die Arbeit. Das ist die kurz gefasste Vorgeschichte der Erweckung und des Wiederaufbaus in Jerusalem. Und diese Erweckung begann nicht in Jerusalem in der großen Gemeinde der Heimkehrer, sondern in der Festung Susa im Herzen eines Mannes, nämlich im Herzen Nehemias. Da begann es. Und was wäre das, wenn in unseren Herzen, in den einzelnen Herzen, dieser Prozess auf dieser Tagung beginnt? Und wir diesen Prozess vor Gott zulassen, auch in unserem Herzen und Leben, und es dann weitergeht, wenn wir nach Hause in unsere Arbeit kommen. Und dann beginnt der Aufbau, man könnte fast sagen, wie ein modernes Gemeindemanagement. Man verzeihe mir diesen Ausdruck. Übrigens, der ist nicht ganz unbiblisch. Von den Geistesgaben und den Geistesgaben, die aufgezählt werden, hat ja Luther übersetzt, dass es da auch in der Gemeinde Regierer gibt. Könnte man gründlich missverstehen. Wisst ihr, was im griechischen Text dort steht? Ein ganz modernes Wort, das man heute in der Wirtschaft gebraucht, Kybernesis. Das sind Leute, Kybernetiker, wie man sie auch nennt, die jenseits von einer falschen Demokratie und auf der anderen Seite jenseits von einer Diktatur eine Gemeinde führen, und man merkt, hier ist geistliche Leitung da. Geistesleitung, Geschenk von oben. Zunächst nahm Nehemia eine Bestandsaufnahme am Ort vor. Wir würden heute von Gemeindeanalyse sprechen. Es gibt ja viele Programme zur Gemeindeanalyse. Ich will darüber nicht weiter sprechen. Wir haben schließlich eine Bibelarbeit. Und er erkundete die örtlichen Gegebenheiten, das nähere und das weitere Umfeld, sah sich das alles ganz genau an, ist sehr interessant geschildert, wie er das gemacht hat. Er fasste die Schäden und Schwachstellen, er hat das alles aufgelistet, geschrieben. Er stellte die möglichen Ansätze zum Aufbau fest, er überschlug die Kosten und dann machte er sich an die praktische Ausführung heran. Er ließ sich Vollmachten geben, er stellte einen Zeitplan auf, er beschaffte das nötige Material, er organisierte, er delegierte, er motivierte Mitarbeiter, setzte sie nach einem genauen Plan ein, und das alles geschah, ohne mit Gottes Geist und ohne mit Gottes Kraft in Konflikt zu geraten. Interessant. Das heißt, menschliche Planungen und Wirkungen des Heiligen Geistes sind keine Gegensätze, wenn das Erste dem Zweiten unterstellt ist. Wenn es nicht so ist, sind das Gegensätze. Aber wenn menschliche Planung und das Wirken dem Geiste unterstellt ist, sind es keine Gegensätze. Auch moderne Erkenntnisse des Gemeindeaufbaus können sehr hilfreich von Gott gebraucht und gesegnet sein, wenn sie dem Geist Gottes und dem Wort der Bibel entsprechen und nicht widersprechen. Sobald sich aber menschliche Erkenntnis verselbstständigt und über die Heilige Schrift erhebt, wird sie fragwürdig, ja noch mehr, sie wird gefährlich und verkehrt. Gott gibt die Oberaufsicht über die Baupläne und die Bauausführung seiner Gemeinde nicht aus den Händen. Er bleibt selbst der Baumeister, und der Aufbau seines Volkes und seines Reiches geschieht nach seinen Plänen. Und darum müssen es Gottes Pläne sein, an denen wir arbeiten. Bevor der eigentliche Aufbau geschehen kann, musste aber auch schon damals eine wichtige Vorarbeit geleistet werden, nämlich die Schuttbeseitigung. Was im Bauwesen allgemeine Gültigkeit hat, das gilt auch im Gemeindebau. Auf Schutt kann kein stabiles Bauwerk aufgerichtet werden. Gott baut seine Gemeinde nicht auf Schuttruinen auf. Es ist interessant, lest das mal nach, wir können nicht alle Texte jetzt lesen, wie dort Schuttbeseitigung, Schutt festgestellt wird, so dass sogar das Tier Nehemias nicht mehr gehen konnte, weil das überall der Schutt herum lag und da musste erst mal aufgeräumt werden. Gott baut seine Gemeinde nicht auf Schuldruinen auf. Wer dies missachtet, der erlebt früher oder später böse Überraschungen. Es mag manches organisiert werden, manches auf die Beine gestellt werden, aber eine solide und beständige Gemeinde Gottes lässt sich ohne Schuttbeseitigung nicht bauen. Solange der Schutt, nämlich Schuld und Sünde, des Volkes Gottes nicht beseitigt wird, ist der Gemeindebau nicht solide und nicht von Dauer. Das erlebte schon damals das Volk in Jerusalem. Da heißt es, das Volk von Juda sprach: Die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können an der Mauer nicht weiterbauen. Kapitel 4, Vers 4. Da sehen wir es, wie wichtig Schuttbeseitigung ist. Der Schutt muss weg. Die unbereinigten Dinge in unseren eigenen Herzen. Es gibt viel Bitterkeit im Herzen von Mitarbeitern. Dieser Schutt muss weg. Und vieles lässt sich nicht anders bereinigen, als dass man vergibt, auch wenn der andere sich nie entschuldigt hat. Wenn wir warten wollen, bis die anderen sich immer entschuldigt haben, warten wir bis zur Wiederkunft Jesu in vielen Fällen. Und es ist nicht passiert. Und wir tragen unsere Bitterkeit mit, um mit Kurt Scherer, dem ehemaligen Leiter von der Seelsorgeabteilung des Evangeliumsrundfunks zu sprechen, dann ist das der bohrende Groll in unserem Herzen und wir bohren uns immer tiefer in die schwarzen Löcher der Hoffnungslosigkeit und schließlich der Resignation hinein, wenn Bitterkeit als Schutt in unserem Herzen liegt, die Unversöhnlichkeit oder die Selbstzufriedenheit in der Gemeinde und die vielen Hindernisse und wie sie alle heißen mögen, sie müssen ausgeräumt werden, der Schutt muss weg. Aber damit man mich nicht missversteht, ich bin oft zu Evangelisationen unterwegs und manchmal fragen mich Gemeinden, muss erst alles bereinigt sein, bevor wir evangelisieren können? Dann sage ich, nein, bereinigt, was ihr könnt, aber dann lasst uns arbeiten. Auch wenn ihr Dinge nicht bereinigen konntet, lasst uns fröhlich ans Werk gehen, sonst werden wir wahrscheinlich nie evangelisieren. Es gibt überall Leute, die verhindern Schuttbeseitigung und Bereinigung und sie würden dann das eigentliche Werk total verhindern. Das letzte, dritte Punkt, Motivation von Gott zulassen und brennenden Eifer entwickeln. Wir lesen jetzt mal nur die Verse 16 bis 18 in Kapitel 2. Wer liest sie uns bitte mal? Kapitel 2, Vers 16 bis 18.
Die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen, den Ratsherren und den anderen, die am Berg arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Toren mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter angespürt seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen, und sie nahmen das gute Werk in die Hand.
Ist das schön, nicht wahr? Wenn Mitarbeiter sagen, auf, lasst uns bauen am Ende einer Tagung, und sie nehmen das gute Werk in die Hand, wie es hier als Ergebnis heißt. Kapitel 3 wollen wir nicht lesen, ich habe das auch hier hingeschrieben, Bau der Stadtmauer und die Liste der Bauleute, sehr interessant, ich komme aber in den Ausführungen noch kurz darauf zurück. Die eigentliche Motivation zum Gemeindebau kommt von Gott selbst. Das kann kein Mensch machen, wir können uns nicht selber, Entschuldigung, den Ausdruck in den Hintern treten. Das muss von Gott kommen, durch seinen Geist gewirkt. In seinem Herzen ist der Plan entstanden, seine Gemeinde auf Erden zu bauen. Das ist dann nicht unser Plan, das ist Gottes Plan. Gott will Gemeinde. Und dafür hat er alles getan. Auch für die neutestamentliche Gemeinde. In seinem Sohn hat er das Fundament gelegt. Der Aufbau aber ist den Menschen übertragen. 1. Korinther 3. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und Gott geht dabei ein Risiko ein. Mit unvollkommenen Mitarbeitern ein vollkommenes Werk zu bauen. Unglaublich, was Gott uns zumutet. Gott sorgt für den nötigen Nachschub an Kraft, Weisheit, Gaben und allem, was wir brauchen. Sollte das nicht eine Ermutigung sein für Mitarbeiter? Und damit rechnete Nehemia, wir auch? Fragezeichen. Denn er spricht von der guten Hand seines Gottes, Kapitel 2, Vers 8 und 18. Er rechnete mit der guten Hand seines Gottes und erlebte sie auch. Und ganz glaubensstark kommt er den Aufbaugegnern und Skeptikern entgegen und sagt, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und da gibt's keine Widerstände, die mich noch aufhalten können. Ich vertraue dem Gott des Himmels. Ist das nicht eine Ermutigung für uns, dieser Nehemia? Die vielen Widerstände, eine übergroße Macht und all die Dinge, die wir kurz angesprochen haben. Und er sagt, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Und er behielt am Ende Recht. Gott ließ es gelingen. Auch heute noch ist es das Geheimnis eines erfolgreichen Gemeindebaus. Die gute Hand unseres Gottes ist über uns. Das ist das Geheimnis, nämlich der Heilige Geist, den uns Gott geschenkt hat in unsere Herzen. Nicht vorrangig moderne Methoden, Gemeindeaufbaustrategien bringen es. Der Heilige Geist schafft es und er überspringt alle Grenzen. Wo nicht er das Sagen hat, da bleibt jedoch jeder Gemeindeaufbau nur eine gute Absicht. Aber wir kommen nicht entscheidend weiter. Dann bleibt es vielleicht ein menschliches Planspiel ohne eine dauerhafte Wirkung. Ein Gemeindebauer kann nur dann im Segen wirken, wenn er erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und unter seiner Leitung steht. Und damit meine ich etwas völlig anderes als das, was Charismatiker, wie man sie heute nennt. Charismatiker sollte jeder Christ sein im biblischen Sinn. Aber wie heute dieses Wort gebraucht wird, ist etwas völlig Bibelfremdes. Und das meine ich gar nicht in dem Sinn. Es wäre jetzt vielleicht eine Folgebibelarbeit nötig. Ich habe kürzlich auf einer Konferenz einen Vortrag gehalten. Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, wie geschieht das biblisch nun richtig? Nämlich nach Epheser Kapitel 5. Aber dafür habe ich jetzt nicht die Zeit. Dann wird es ihm der Gott des Himmels gelingen lassen. Dann sehe ich ein weiteres hier. Gemeindebau ist keine Freizeitbeschäftigung einiger Hobbyisten. Gemeindebau ist Auftrag Gottes an alle Christen. Gemeindebau geschieht weltweit auf Tausenden von zerstreuten Baustellen. Gemeindebau geschieht lokal und lokal wird an der globalen Gemeinde mitgebaut. Das muss uns immer bewusst sein. Dabei hat jeder Mitarbeiter seinen bestimmten Arbeitsplatz. Wie das in der Praxis aussieht, demonstriert uns Nehemia vorbildhaft. Da heißt es, jeder arbeitete an seiner bestimmten Stelle. Das ist wunderschön. Nehemia übertrug nicht nur Arbeit, sondern auch Verantwortung und Kompetenz an seine Mitarbeiter. Und das ist wichtig. Manche wollen nur Arbeit übertragen, aber alle Kompetenzen und alle Verantwortung der eigenen Hand zu behalten. Das funktioniert nie. Das gibt immer frustrierte Leute. Kommen wir vielleicht heute Nachmittag noch drauf. Er praktizierte klassisch die Delegation. Er ließ jeden dort arbeiten, wo er später auch wohnen sollte. Lest das mal, wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, weil wir auch noch eine Aussprache haben wollen, in Kapitel 3 nach. Wie interessant er die Einteilung macht, nach welchen Kriterien. Er lässt die Leute dort arbeiten, wo sie später auch wohnen sollen. Damit fördert er nämlich die Identifikation mit ihrem jeweiligen Bauabschnitt und die Eigeninitiative. Ein gewichtiges Prinzip heutzutage. Jeder war motiviert, das Beste zu geben. Verbindliche Mitarbeit, Mitverantwortung übertragen und übernehmen und so sich den Gemeindeaufbau zu eigen machen, das geschah damals und das muss heute auch geschehen. Das müssen wir fördern. Dann gibt es keine Überlasteten, und auch nicht eines Tages ausgebrannten Mitarbeiter, die plötzlich alles hinschmeißen. Ich weiß nicht, das Syndrom kennen Sie wahrscheinlich. Wenn Mitarbeiter überlastet sind, man hat es nicht gemerkt als Leitung und plötzlich Die haben die Arbeit gut gemacht und plötzlich über Nacht schmeißen die alles hin. Ausgebrannt. Sie haben Ausgabe und Einnahme nicht im Gleichgewicht gehalten. Sie haben mehr ausgegeben, als sie eingenommen haben. Das ist ein wichtiger Punkt, aber ich muss ihn jetzt aus zeitlichen Gründen verlassen. Sondern dann wird der Auftrag, jeder an seiner Stelle, zu einer großen Freude in der Mitarbeit werden, zu einer Lebenserfüllung, an Gottes ewigem Reich mitarbeiten zu dürfen. Das ist es, nicht zu müssen, sondern zu dürfen. Dann im Team arbeiten. An der Gemeinde bauen heißt immer auch im Team arbeiten. In Kapitel 3 steht 40 Mal die Notiz, neben ihm baute, neben ihm baute, neben ihm baute. Jeder baute für sich, aber keiner konnte es sich leisten, dies ohne Rücksicht auf den Nachbarn zu tun. Jeder musste das Ganze im Auge behalten, deswegen war man auf eine gute Zusammenarbeit angewiesen. Man half sich gegenseitig aus, man ermutigte sich, ergänzte und korrigierte sich. Man lernte aufeinander Rücksicht zu nehmen und so wuchs nicht nur die Mauer, sondern auch die Baumannschaft wurde zu einer ganz starken Einheit. Und das nächste, was wir sehen, jeder setzte seine Gaben ein. Ganz interessant zu beobachten. Die verschiedenen Berufe waren beim Bau der Stadtmauer vertreten. Alle brachten sich ein mit ihren Gaben und Fähigkeiten. Und es waren genug Gaben ja vorhanden im Volk Gottes, um das Werk auszuführen. Und wenn irgendwo ein Mangel deutlich wurde, dann half man sich gegenseitig aus. Und hier wurde bereits das neutestamentliche Gemeindebauprinzip praktiziert, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die Haushalte der mancherlei guten Gaben Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10. Gemeindebau nach Gottes Plan geschieht nicht vorrangig durch Einzelkämpfer und Solisten, sondern durch das Team der geistbegabten Leute. Sie trennt keine Konkurrenz. Sie sind in Demut verbunden durch den gemeinsamen Herrn und gemeinsamen Auftrag, an Gottes Reich zu bauen. Indem sie sich dafür einsetzen, werden sie geistlich auferbaut. Und sie lernen nie aus, und da schließe ich mich voll mit ein, an der Aufgabe, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wie schwer fällt uns das? Steht aber im Neuen Testament, Philipper Kapitel 2, Vers 3 und an anderen Stellen. Und dies sollte nicht nur über Gemeindegrenzen, sondern auch über Denominationsgrenzen hinaus uns neu bewusst werden. Nicht wahr? Wenn es in einer Gemeinschaft besser geht als in einer anderen, kann man sehr leicht dahin schauen und neidvoll werden und vielleicht auch kritisieren, was sie verkehrt machen, statt anzuerkennen, was sie gut machen. Und so kommen viele Dinge in unseren Herzen auf, wenn auch in einer anderen Denomination etwas besser läuft als unsere eigenen. Wir müssen es lernen, über unsere Gemeindezäune hinweg die gemeinsame Aufgabe zu sehen, die Jesus all seinen Kindern gegeben hat. Keine falsche Konkurrenz, nur so wird der Herr verherrlicht. Bei aller Arbeit das Ziel im Auge behalten. Die Vollendung der Gottesstadt. Und dabei geht es in erster Linie um die Ehre Gottes und nicht um die Ehre von Menschen. Der erbärmliche Zustand Jerusalems war in den Schmutz gezogen. Die Feinde spotteten über dieses Denkmal menschlicher Ohnmacht und leiteten daraus die Ohnmacht Gottes ab. Und darum musste Jerusalem wieder der Ort werden, an dem Gottes Ehre wohnt. So wollte es Gott selbst. Wie heißt es? In Kapitel 8, Vers 3 im Propheten Sachaja, ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth ein heiliger Berg. Für Nehemia war es das zentralste Planungsziel. Die Stadt Gottes sollte wieder Zentrum der Anbetung werden, Stätte der Offenbarung des Vaters im Himmel. Hier sollten Menschen Gottes Reden wieder hören, das Wirken Gottes erleben, seine Liebe erfahren. Hier sollten Suchende Gott kennenlernen, ihm begegnen und mit Gott neu im Leben starten dürfen. Und damit ist das Ziel auch des neutestamentlichen Gemeindebaus zentral beschrieben. Gottes Wille soll geschehen und er ist eindeutig. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Gottes Leidenschaft muss unsere Leidenschaft werden. Gott soll geehrt werden. Gottes Reich soll anbrechen. Es geht um ihn. Darum lasst uns nicht theoretisieren, sondern lasst uns neu ermutigt werden und anfangen am Bau des Reiches Gottes, die lässigen Hände und lässigen Knie wieder aufrichten, wie es im Hebräerbrief heißt, und an die Sache des Herrn gehen. Lasst uns nicht nur Pläne und Konzepte erstellen, sondern persönlich Hand anlegen auf der Baustelle Gottes, solide bauen nach dem Beispiel Nehemias. Und ich fasse das nochmal zum Schluss zusammen. Die Gemeinde Gottes wird dann solide gebaut, erstens, wenn Menschen sich Jesus Christus zur Verfügung stellen. Zweitens, wenn nach den Plänen der Heiligen Schrift gebaut wird. Drittens, wenn aller Schutt beseitigt und auf das eigentliche Fundament gebaut wird, Jesus Christus. Viertens, wenn den Aufbaugegnern, Satan und seinen Helfershelfern im Glauben widerstanden wird. Fünftens, wenn keine Einbruchstellen im Gemeindebau gleichgültig geduldet werden. Sechstens, wenn an den biblischen Eintrittsbedingungen zur Gemeinde nicht gerüttelt wird. Siebtens, wenn die Freude am Herrn unsere zentrale Antriebskraft ist, Nehemia 8, Vers 10. Und weiter, wenn durch das Wort Gottes konkrete Veränderungen im Leben folgen. Und wenn der Dienst für Gott absolute Priorität hat. Und schließlich, wenn die Mitarbeiter dankbar bleiben, dass sie gewürdigt sind, dem Herrn zu dienen. Das ist eine Freude, eine Würdigung unseres Gottes. Wir dürfen dem Herrn dienen, dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren. Was ist das schön? Was ist das für ein Vorrecht, das wir haben? Ich schließe mit einer kleinen Geschichte, die ich vorlese. Woche für Woche trafen sie sich. Sie nannten sich Fischer. Sie lebten dort, wo viele Flüsse das Land durchziehen, Seen in Täler eingebettet sind und das Meer nicht weit entfernt ist. Und darin schwammen Tausende von Fischen. Die Fischer organisierten zahlreiche Versammlungen, um dort über ihre Berufung und ihren Auftrag zu sprechen. Wir würden sagen Konferenzen, wie diese Mitarbeitertagungen. Viele Dinge waren dabei zu beachten und von großer Wichtigkeit. Bei allem war für jeden Einzelnen klar, das Fischen selbst ist die Hauptsache. Jeder sollte dafür gewonnen werden. Eifrig gingen sie ans Werk. Sie organisierten Schulungen, unterstützten weltweite Einsätze zum Thema Fischfang und bauten riesige Fischzentralen. Sie wählten Verantwortliche, die ganze Sache leiten und führen sollten, gebildete Leute mit einer klaren Schau für das Fischen, die gewaltige Reden halten konnten und wussten, wie man noch erfolgreicher fischen könne, die alle Fischarten kannten, noch mehr Abteilungen ins Leben riefen, Schulen gründeten, Kurse anboten, über den optimalen Einsatz von Netzen und Angeln Kongresse durchführten, um alle für das Fischen zuzurüsten. Eigene Druckereien wurden eröffnet, um noch effektiver für den Fischerberuf zu werben. Und tatsächlich wurden einige gewonnen, die dann wie die anderen sehr aktiv viele Versammlungen besuchten. Doch eines tat niemand: Fischen. Doch, halt! Nach einem jener großen Kongresse über die Wichtigkeit des Fischens ging einer hinaus und fischte. Am nächsten Tag berichtete er darüber, dass er einen Fisch gefangen habe. Er wurde mit Ehren überhäuft und herumgereicht, um überall zu erzählen, wie er das geschafft hatte. So reiste er umher, reiste, referierte und fing keinen Fisch mehr. Kann man jemanden einen Fischer nennen, wenn er jahrelang keinen Fisch mehr fängt? Jesus sprach zu seinen Jüngern: Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die vielen Tagungen, die wir heutzutage haben, uns abhalten, selber fischen zu gehen. Will ich keinem unterstellen hier jetzt. Es hat mich mal tief bewegt. Ich war auf einem großen Evangelisationskongress und abends nach den Versammlungen gingen die Teilnehmer in irgendwelche Lokale. Evangelisten, vollamtliche Mitarbeiter. Und ich habe eigentlich bei mir immer irgendwelches Material, Munition zum Verteilen, Gott persönlich kennenlernen oder anderes. Und wir saßen im großen Kreis von Evangelisten. Und dann fragte ich mal, hat jemand von euch was bei sich, jetzt den Ober anzusprechen? Die Leute, die hier sind, niemand. Niemand hatte auch nur einen Gedanken dran gehabt, die anderen anzusprechen. Aber wir hatten klasse Vorträge gehört auf dem Kongress, wie man das machen kann. Das hat mich so tief erschüttert und hat mich selber in Frage gestellt, wie ist es denn bei dir? Ich will ja nicht auf die anderen zeigen, dass mir das zu einer Lektion für mein Leben geworden ist. Ich denke, wir müssen wie Nehemiah selbst erst entzündet sein von Gott und vorangehen und ermutigt sein, dass wir andere ermutigen können. Fischen gehen ist unser vornehmster Auftrag. Ja, jetzt haben wir Zeit zur Aussprache. Soll erst eine Pause sein, 5 Minuten oder nicht?
Ja, können wir machen.
5 Minuten Pause. Schaffen wir, dass wir aufgerückt sind. Kennen Sie auch das Problem, dass der Saal immer von hinten her gefüllt wird?
Ja, ja.
Also die Christen sind die anständigsten Leute auf der Welt. Die lassen immer die schönsten Plätze vorne den Fremden, die zu spät kommen. Wissen Sie, dass der Spörtchen auch schon ganz verzweifelt war? Der Spörtchen war ja an verschiedenen Dingen verzweifelt und hat dann Lösungen gesucht. Er war ganz verzweifelt, dass seine Ermahnungen nichts halfen, dass die Christen in der ersten Reihe anfangen sollen, den Saal zu füllen. Und das hat ihm auch mal ein Pastor im Land gesagt und der hat ihm dann folgenden Rat gegeben. Und den hat dieser Pastor ausgeführt. Alles Ermahnen half nichts und dann hat er kleine Zettel geschrieben und hat die auf den letzten Reihen ausgelegt. Diese Plätze sind reserviert für Sünder, die heute Buße tun wollen. Und da spontan blieben da hinten die Plätze frei. Komisch, ne? Und die Leute saßen vorne. Also vielleicht probiert das mal.